Ja, es ist mir eine persönliche Freude, wieder einmal live da zu sein und euch alle zu sehen. Kurze Frage, verstehen alle Mundart Schweizerdeutsch? Gut. Ich bin einmal ziemlich angebrannt, weil jemand kaum ein Wort Schweizerdeutsch verstanden hat im Besuch. Darum frage ich einmal. Ja, wir haben ja ein ganz spannendes Thema heute und du hast das so sehr gut eingeführt. Ich habe ein paar Fragen. Ich darf mich ja da ein bisschen bewegen, da oben, glaube ich. Ich habe eine Frage. Also generell, wenn wir jetzt da eine Umfrage machen da in der Schweiz und man hat da gefragt schon, was ist das Wichtigste, das höchste Gut, das der Schweizer hat? Ich höre ganz schlecht, sonst müsst ihr mal sagen, wie ich höre. Ich bin ein bisschen hörbehindert. Ja, genau. Es du da weißt, ha? Das ist dann gut. Genau. Für das gibt er eigentlich alles, oder? Für Gesundheit, gell? Das ist das Allerwichtigste für die Schweizer. Ja, die machen 2 Monate ladendicht. Oder wie lange haben wir da dicht gemacht, gell? Irgend so etwas. Weil Gesundheit so unglaublich wichtig ist. Gut, ich würde sagen, es ist wichtig. Und jetzt halt die nächste Frage. Wie ist denn da für uns als Menschen, die an Jesus glauben? Was ist denn bei uns das Wichtigste? Ja, gell? Ja, perfekt. Das heisst, wir sind ja irgendwie unterwegs, wenn ich das recht verstanden, gell, von dir? Wir sind da gerne nicht daheim. Genau. Wir sind da und gleich sind wir unterwegs. Jeder wäre mal gefragt, ob ich darf über das Thema überhaupt predigen. Weil es ist ja nicht ein einfaches Thema und gleich geht es uns alle an. Und es hat ganz viel mit dem zu tun, was wir schon gehört haben. Es hat mit Freude zu tun und vor allem mit Schock und Leiden und Unverständnis und nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann auch mit der Zeit kommt Freude. Ich weiss, der Schluss vom Inserat, gell? Der Todessatz, ich weiss, dass mein Erlöser lebt. Genau das ist irgendwo das ganze Spektrum, wo wir drin sind. Und man merkt, wenn man in der heutigen Zeit lebt, wo es so ein bisschen unsicher ist, sage ich einfach, gell, wie es so ein bisschen weitergeht, dann ist es ganz schwierig, dass man auch in all diesen Fragen Besonnenheit behaltet. Besonnenheit ist übrigens ein ganz starker Ausdruck im Neuen Testament, wenn es um Fähigkeit geht, Gemeinde zu leiden, das sollen die Leute sein, die besonnen sind. Nicht einmal so und einmal so, sondern einfach ein bisschen auf dem Boden bleiben, gutes Augenmass haben und ein bisschen vernünftig sind irgendwo auch. Aber wenn man so verschobene Gewicht hat, das Leben das Allerwichtigste ist und das ewige Leben, die ewige Heimat, dann keine Rolle mehr spielt, da gibt es ein Ungleichgewicht, da können wir machen, was wir wollen. Gell? Und wir sind übrigens nicht nur vertröstet auf die Ewigkeit, sondern das zweite höchste Gut, das wir haben. Sein Wort, genau. Und dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns lebt, gell? Das hat mit seinem Wort etwas zu tun, oder? Ich bin das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Gell? Und der wohnt in uns. Hey, du bist nie mehr allein. Gell? Und ich habe gerade mal über das Thema predigt hier schon, wo Gott sagt, ich bin der da ist. Werner, ich weiss nicht, was du machst beruflich, keine Ahnung, ich habe dir vom Bauern erzählt. Aber wenn man morgen alles zusammenbricht um dein Leben, alles, dann kommt Gott und sagt, los, ich bin da. Ich bin einfach der da ist. Der ist da, Werner, der ist ganz nah bei dir. Du spürst gar nichts, du spürst vielleicht das absolute Gegenteil, aber er sagt, ich bin da. Das ist seine, er hat sich so definiert, ich bin der da ist. Nicht dort oben und der alte Mann mit dem Bart und all das Zeug, vergessen das. Er ist der da ist. An den glaube ich mir. Und das macht uns Freude. Und darum haben wir früher noch viel den Chorus gesungen. Ich könnte jetzt eigentlich noch euch singen, gell? Ich bin ja der Einzige, der singen darf, glaube ich. Wir dürfen nur da vorne singen. Müsst ihr mal noch zulassen. Der Himmel ist ein herrlicher Ort. Jesus, erwartet uns dort. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat es ja links und rechts jeden Verbrecher gehabt, der auch gestorben ist. Einer kommt zur Besinnung und er sagt dann zu Jesus im Sterben, qualvoll übrigens, Kreuzigung, eine der schlimmsten Arten, einen Menschen ums Leben zu bringen. Das müsst ihr einfach einmal noch wissen. Er sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Im Sterben. Und dann, und da macht keinem mehr Spass, auch Jesus nicht. Und Jesus sagt ihm ganz eine spezielle Antwort. Das weiß vielleicht jemand von euch. Ich muss ja nicht alles erzählen. Was? Gell? Ich tue das noch sagen, dass alle hören, auch die, die schlecht hören, wie ich. Heute noch, ich sage das. Amen, ich sag dir, so sagt das. Das heisst, ganz sicher sage ich dir, Amen, ich sag dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Unglaublich. Unglaubliche Antwort. Paradies ist ja so ein Begriff, gell, wo, ich weiß nicht genau, ob man da vorstellen könnte, was da ist, kommt aus dem Hebräischen, genau, und heisst Garten. Es gibt nicht alt, vielleicht gut 100 Kilometer von hier weg, einen wunderschönen Garten. Einmalig. Wenn es keine Leute dort hätte, wäre es wirklich das Paradies. Aber es hat dort einen Haufen Leute immer. Aber es gehen immer noch einen Haufen Leute dort hin. Welchen Garten meine ich echt hier? Ja, genau. Das habe ich jetzt verstanden. Die Insel meine auch. Einfach vorstellen, ohne Leute, gell? Oder mit ein paar wenigen, dass man einen guten Kaffee trinken und Kuchen essen dort natürlich, selbstverständlich, gell? Und ein paar Leute jetzt auch. Also wir wären einfach dort miteinander. Und ein paar von unseren Freunden und einfach unsere Familien und so. Wir könnten uns gut vertun dort. So etwas, das ist doch paradiesisch. Wie ein Imkerfreund in Deutschland, der hat sich ein kleines Paradies gebaut. Haben schon die Leute schon Angst gehabt, es wird dann unter Naturschutz gestellt. Er hat einfach ein Stück Bauland genommen, gell? Und dann hat Angst, dass man das Gräs wachsen lässt und alles vergammelt, da nicht da Blumen ansetze. Und er hat etwas wahnsinnig Schönes gemacht. Einfach im kleinen Rahmen, eine Insel Mainau. Ein richtiges Paradies, das ist richtig. Schau dir mal die Blumen an. Einfach ein Meer von Paradies. Ich sage euch, der Himmel ist ein wunderbarer Ort. Das dürfen wir nie vergessen. Ich erzähle euch kurz das Gleichnis vom reichen Mann und vom Lazarus. Das kennt ihr sicher. Die zwei Männer haben einmal gelebt. Jesus erzählt das Gleichnis im Lukas 16, von Vers 19 bis 31, können wir da dort lesen. Der Lazarus, er hat gewartet, bis er irgendwelche Brocken vom Tisch vom Reichen hat können essen. Aber er hat eigentlich auch nichts bekommen. Er war schwer krank, auf der Straße gelegen, voller Wunden. Und die Strassenköter, das waren nicht so schöne Appenzellerbläse oder Berner Sennenhunde, so gepflegte, sondern kranke Hunde haben ihm die Wunden abgelegt. Das war nicht gut. Gewesen. Und er hat sich nicht einmal denen mögen erwehren. So hat er gelebt und ist gestorben. Die Abraham Schoß kam. Und dann ist der Reichmann auch gestorben. Und er ist an einen Ort gekommen, wo er furchtbare Qualen gelitten hat. So erzählt es Jesus. Und einmal hat er einen kurzen Moment Lazarus gesehen, im Abrahams Schoss. Und er hat gesagt, um Gottes Willen, schicke deine zu meinen Brüdern. Dass keiner von denen da herkommt. Ein furchtbar da. Und dann sagt Jesus, ja, dann nützt auch nichts, wenn einer vom Tod kommt. Ihr habt Propheten oder eben das Wort Gottes. Wenn sie auf das nicht hören, werdet ihr es auch nicht hören, wenn einer vom Tod kommt. Und es war eine Kluft zwischen ihnen. Man hätte weder können von der einen noch von der anderen Seite durch. An dieser Geschichte gibt es nichts dazu zu sagen. Kein Wort ist zu viel und kein zu wenig, glaube ich. Beide haben gelebt. Man fragt mich immer, ja, was hat denn der Reich falsch gemacht? Er hat eigentlich gar nichts falsch gemacht. Er hat aber auch nicht viel richtig gemacht, oder? Überhaupt nichts richtig gemacht. Er hat einfach für sich gelebt, in Saus und Braus. Und ihm war gleich, warum ihnen vorgeht. Und wir sehen, dass da irgendwo dann schlussendlich einmal eine andere Abrechnung gibt im Ganzen. Aber mir gefällt das Bild, der Lazarus, beim Abraham geborgen. Ich glaube, jemand hat gebetet, dass Gott einmal alle unsere Tränen abwischen wird. Meint, ich hätte gehört heute Morgen. Kann sein, gell? Vielleicht. Das ist übrigens etwas, was ich ganz wichtig finde. Das ist das Sterben. Das ist eine schwierige Geschichte. Loszulassen. Unglaublich schwer. Vor allem, wenn man vielleicht noch eine junge Familie hat oder kleine Kinder hat. Das ist umso schwieriger. Aber von Gott heisst, dass er einmal alle unsere Tränen wird abwischen. Das heisst, verstehen wir, das heisst, dass er das so ernst nimmt, wie es uns geht. Und dass wir dort zu ihm kommen, wie wir denn sind. Und er wird uns zurechtbringen, er wird uns helfen. Es ist nicht verkehrt, traurig zu sein, zu brüllen, verzweifelt zu sein und alles Mögliche. Aber Apostel Paulus hat einmal geschrieben im 1. Thessaloniker 4,13, wir wollen euch nicht verschwiegen, wie es mit den Verstorbenen weitergeht. Wir sollen nicht traurig sein wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ganz, ganz besonders wichtig. Nicht nur wegen der momentanen Situation in unserer Welt, sondern auch vielleicht in der ganzen Entwicklung von der Medizin. Ich würde da noch ein paar Worte dazu sagen. Meine Frau arbeitet übrigens auf einer speziellen Station im Kantonsspital, wo es da mal auch ein bisschen hektisch zu und her geht. Ich sage einmal, wenn du dort herkommst, kannst du gar nicht sterben. Die haben so viele Mittel und Maschinen und Waren und Zeug und Geschichten und Kabel und alles. Das ist nicht möglich zum Sterben. Also da muss du schon, ich weiß auch nicht, wie gehen. Wir stehen heute in der grossen Gefahr, dass wir das Thema, wie sterbe ich persönlich, völlig ausklammern. Das ist ein absolutes Tabu geworden eigentlich. Ich habe euch erzählt, dass meine erste Frau an Krebs gestorben ist. Und wir haben eine Patientenverfügung gemacht. Sie war Pflegerin, sie hat gewusst, was sie da schreiben muss. Wir haben das stichfest, nagelfest gemacht, meine Güte. Und trotzdem haben wir ein riesen Zeug gehabt, dass wir haben können, denn das auch umsetzen, ganz in der Praxis. Das ist gar nicht einfach, ohne dass wir miteinander geschwätzt hätten und da genau miteinander nochmal mündlich auch definiert hätten und ich hergestanden wäre und diesen Leuten in die Augen geschaut hätte, das kommt nicht in Frage, das wollen wir nicht, wäre da gar nicht gegangen. Das ist nicht einfach. Ich schätze die Leute, die im Spital arbeiten, nicht nur, wenn meine Frau dort arbeitet, das ist keine Frage. Grossartig. Und die können auch viel mal helfen und das ist auch alles gut. Aber irgendwann muss uns doch bewusst sein als Menschen, dass wir einmal noch in die Ewigkeit wollen. Oder wollen wir gleich für immer da bleiben? Du hast vom Hiob etwas gesagt. Der Hiob gefällt mir. Das ist doch ein Mensch, vielleicht nicht gerade wie mir, dass er weiß ich, was alles gehabt hat und alles verloren hat und hat dann noch viel mehr gehabt. Aber der Hiob war ein Mensch. Und am Schluss von seinem Leben heisst es, er hat, ach, ich muss das ist so richtig sagen, ich habe das extra aufgeschrieben hier. Er ist in einem hohen Alter, gesättigt von einem langen und erfüllten Leben, gestorben. Irgendwann haben wir mal genug im Fall von dem Leben hier und freuen uns, dass wir endlich dort zum Heiland gehen. Und die Hoffnung, die ist ganz wichtig, weil, schaut, wenn wir über Sterben jetzt schwätzen heute Morgen, dann geht es mir nicht darum, dass wir alle heimgehen, den Kopf hängen lassen und sterben wollen. Das wäre fatalistisch, das wäre selbstzerstörerisch. Aber wer sich mit seinem eigenen Ende und mit dem Ende von unserem Leben grundsätzlich nicht auseinandersetzt und gesetzt hat, der verpasst eigentlich auch das ganze Leben. Ganz einfach. Ich freue mich seit dieser Zeit, die wir hier jetzt haben, noch viel mehr, jeden Morgen, wo ich gesund aufstehen darf und sage, Heiland, wunderbar, Knochen träge ich mich noch, Muskeln arbeite ich noch, Hirn funktioniert noch, ich kenne meine Leute noch, ich weiss, dass es Sonntag ist, dass ich cheers bin heute. Wunderbar, dass ich ein Auto fahren kann und dass wir das geschafft haben. Und Heiland, danke dir dafür. Für jeden Tag, für jeden Augenblick. Du hast von deiner Mama erzählt, gell? Wir sind an einer Unterhaltung. Ah, die haben gedacht, haben wir wieder mal einen freien Abend miteinander und da wird lustig sein. Da geht nicht bis zu lachen. Sie bricht zusammen und stirbt. Da wissen wir doch gerne nie, wenn wir selber auch mal an einem solchen Punkt wären. Also, es ist etwas, was uns alle angeht. Und wir kommen nicht daran vorbei. Aber wenn wir wirklich unseren Sterbeprozess oder den Sterbeprozess von unseren Nächsten allein der Medizin überlassen, losgelöst von uns als Familie, von unseren Freunden, kann das das Ziel sein? Gebt mir mal ganz eine überspitzte Vorstellung, auch auf der Intensivstation, dass man denkt, jetzt machen wir noch alles, was irgend überhaupt noch möglich ist, damit Gott die Chance hat, ein Wunder zu tun. Ihr könnt euch vorstellen, wie das ist, wenn ein Pastor seine Frau todkrank ist. Ich bin immer dankbar, dass mir der Heiland einen guten Verstand gegeben hat. Und ich habe der Gemeinde dort gesagt, ich werde das nie vergessen. Schaut, wir haben drei Möglichkeiten jetzt. Und ein Pastor ist schneller als ihr, da könnt ihr ganz sicher sein. Irgendwann könnte nämlich passieren, dass die Gemeinde sagt, das sind doch komische Pastorenleute, dass die so eine tödliche Krankheit haben. Die glaube ich nicht recht. Da habe ich gedacht, da komme ich euch bevor. Da sage ich, ihr seid eine komische Gemeinde. Und bete nicht recht für den Pastor, darum ist der seine Frau krank geworden. Ich habe gedacht, wäre da Anständige so? So oder so? Ja. Das ist nicht aus der Luft gegriffen im Fall. Das ist bei uns gerne passiert, aber passiert doch immer wieder. Oder habt ihr noch nie so etwas gehört? Hä? Der glaubt doch nicht recht, darum ist er krank. Ja. Oder ihr betet nicht recht für mich, darum bin ich krank. Ganz einfach, so wird Schuld verteilt und austeilt. Der meint, ich mache euch einen anderen Vorschlag. Wir gehen miteinander alle zusammen durch den Weg durch. Wir tragen uns und helfen uns gegenseitig. Und akzeptieren auch irgendwo einmal, dass es jetzt einfach so ist. Und wenn Gott ein Wunder tun will, dann dürfen wir dann trauen wir ihm auch alles zu, wie wir da gesungen haben. Aber ich sage, ich weiss, unser Heiland ist kein Sardist, der sagt, ich verwürge dich bis zum allerletzten Atemzug und dann lasse ich am Schluss gerade noch los, dass du gerade noch knapp überlebst. Das macht er doch nicht, oder? Das macht er nicht. Das ist nicht unser Gott. Das macht er nicht. Verstanden habe ich das bis heute nicht. Hört, ich habe es bis heute nicht verstanden, dass das passiert ist. Dann gibt es einmal Schlaumeier und sagen, ja, wenn die Trudel gestorben ist, können die Christinnen nicht heiraten, dann gibt es Meier und den Jan nicht. Dann muss ich sagen, hey, das ist verwerflich so gern. Also, wir verstehen es nicht. Lassen wir es einfach stehen und sagen, Heiland, wenn es einmal zu erklären gibt, kannst du mir es dann mal erklären, wenn du mich siehst oder ich dich sehe? Gell? Aber ich verstehe das nicht. Ich muss auch nicht verstehen. Ich vertraue und darf ihm da drin auch vertrauen. Und weil man dann auf eine Palliativstation kommt, das ist dort, wo es einem gut schaut, dass man den Prozess vom Loslassen und Sterben doch weitgehend auch schmerzfrei darf durchgehen und noch gut beieinander ist. Da gibt es dann eben die Leute, die sagen, man traut Gott nichts mehr zu und geht jetzt einfach dorthin sterben. Ja, da muss ich euch sagen, das ist nicht so. Wir dürfen mit Jesus durchgehen bis zum Schluss. Als ich über das Predigtthema nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ja, einmal, das ist wie eine Zusammenfassung von meiner Predigt, die ich mein ganzes Leben lang hatte, immer wieder. Und vielleicht eine kleine Episode, wo wir auf die Palliativstation gekommen sind, Ruth und ich. Wir haben es immer heftiger gehabt. Wir haben gesagt, jetzt geniessen wir einfach jeden Tag vom Leben, den wir noch haben. Wir wissen nicht, wie lange, aber wir geniessen. Wir haben viel gelacht. Die Krankenschwestern haben gedacht, die aus uns so gehört haben, lachen. Gell? Ich bin ja laut. Ich musste lernen, laut zu schwätzen, weil ich selber auch nicht so. Die haben gedacht, wir haben einen Vogel. Und dann haben wir dort eine Frau von einem Pfarrer gehabt, von einem lieben Freund von mir. Und die hat dann so der Schwester, sie hat uns eben da erzählt, sie hat dann der Schwester gesagt, ja nein, die sind einfach so, die sind so. Die lachen einfach, auch wenn es um Sterben geht, können die immer noch lachen. Und das war ein unglaublich starkes Zeugnis dort für die Leute auch, dass es nicht hoffnungslos ist, wenn es hoffnungslos ist. Versteht ihr? Hoffnungslos medizinisch und trotzdem das Herz immer noch voll Freude, aber auch voll Not. Ruth hat einmal gesagt, ja, und jetzt, wenn ich dann sterbe, wie geht denn da? Dann habe ich gesagt, ja, ich kann das auch nicht so genau sagen, ich bin ja noch nie gestorben, ich bin auch bei vielen Leuten schon dabei gewesen, aber das kommt mir irgendwie so vor, dass der Heiland einfach kommt und dich an der Hand nimmt und dann gehen wir einfach. Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Und dann sagt sie, ja, okay, verstehe ich. Aber ich wäre auch gern bei dir geblieben. So, versteht ihr? Das gehört zusammen. Das gehört irgendwo zusammen. Da könnt ihr jetzt einen ganzen Haufen erzählen, aber das ist ja nicht das Thema. Aber überlassen wir da nicht einfach die Medizin. Da ist ein Mensch da, mit einer ganzen Geschichte, mit einer Familie. Und das kann man nicht im Spital einfach so erledigen. Überlegen wir uns da ganz gut, denn unser Glaube soll gesund sein, so gesund, dass wir im Glauben auch dürfen sterben. Sonst stimmt etwas mit dem Glauben nicht. Wenn Glauben bedeutet, ich bin gesund, bis ich 500 Jahre alt bin, nein, wir brauchen den gesunden Glauben. Ich werde, der Werner mich bittet, noch einen Schluss sagen, dann zu beten. Ich werde eine Stelle lesen aus dem Hebräerbrief, wo da klar nochmal zum Tragen kommt. Also, jetzt darf ich meine Frau bitten, sie darf mir da ein bisschen helfen zum Schreiben. Wir haben da, ich habe mal angefangen. 7 Tugenden. Es gibt natürlich auch, bei einer Tugend gibt es immer auch eine Verführung. Du darfst den Rotschreiber nehmen und Zweifel herschreiben. Ist so gut. Im Sterben gibt es immer auch Zweifel. Was passiert jetzt? Und viele Sachen, die nicht klar sind. Tugend, mit dem wir dem begegnen können, da darfst du schwarz schreiben, eben dann, da ist der Glaube, das Vertrauen. Wo eben Jesus sagt, ich bin der, der den Glauben anfängt und den Glauben vollendet. Er ist der, der den Glauben gewirkt hat in uns. Nicht ich habe geglaubt, versteht ihr? Er ist der, der Ursprung ist vom Glauben. Und auch der ist, der mit mir zum Ziel kommt. Darum ist es so wichtig, dass wir Situationen annehmen in unserem Leben. Danken dafür. Vergehen und weitergehen. Es ist wichtig, dass wir anerkennen, dass wir akzeptieren, anerkennen, dass wir alle zu kämpfen haben, wenn es mal so weit ist. Da möchte ich 2 Sachen erwähnen, dass wir die nicht vergessen sollen. Die Bibel lehrt uns, auch wenn wir krank sind, auch wenn wir noch nicht sterben, aber dass wir die Ältesten dürfen rufen zum Gebet. Und das Zweite, auch was ich immer wieder erlebt habe, ist, der grosse Segen vom Abendmahl. Damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch tun habe. Das heisst ja dort drin, gell, wo der Paulus schreibt. Das Gedächtnis heisst, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch tun habe. Zu helfen einander, immer so einem Moment auch, ganz bewusst da durchzugehen. Du hast den Psalm 23 gelesen, der Herr ist mein Hirte. Ich habe viele Leute begleitet, die haben nicht mehr gewusst, ob es Montag, Freitag ist oder letztes Jahrtausend oder dieses Jahrtausend oder irgendetwas, haben ihre eigenen Kinder nicht mehr gekannt. Der Pastor reingekommen ist, haben sie gestrahlt und gesagt, schön Peter, dass du da bist. Wir haben gebetet, frei, haben aber sonst keinen Satz, nicht 3 Wörter, die gescheit waren, können zusammen reimen mehr. Aber beten haben sie können, hättest du nichts gemerkt. Und dann habe ich den Psalm 23 gelesen, haben die den voll mitbetet, im Fall. Voll. fehlerfrei. Und sonst ist nichts anderes mehr gegangen. Und dann habe ich einmal gekriegt, was ist denn da für einen? Kind habe ich eben nicht immer gekannt, gell? Was ist denn da für einen da? Nichts Spezielles, wir haben einfach die tiefe Verbindung vom Glauben, die uns Jesus verbindet. Und das hat so gut getan. Und ich habe mir auch angewöhnt, relativ früh, auch wenn jemand da ist und nichts macht, einfach vielleicht die Decke aufschauen oder irgend so, hat er mal gelebt wie eine Pflanze oder so. Einfach habe ich das einfach irgendwo ignoriert. Ich habe gesagt, hoi Bethli, ich lese jetzt noch den Psalm 23 und wir haben gebetet. Ich bin dann auch nicht 5 Stunden geblieben in der Regel, aber hat die Leute halt gehebt, den Hang gehebt, bettet und bin wieder gegangen. Und ich habe oft den Memmel von Leuten gehört, wo es wieder gut gegangen ist. Die haben da voll mitbekommen. Und da geben wir ja ganz, ganz einen Haufen Geschichten. Da würde ich uns sehr ermutigen, keine Angst da drin zu haben und nicht zu resignieren, wenn einmal der Papa, die Mama oder ein Kind da ist und nichts macht. Da ist nicht nichts. Da ist immer noch viel mehr Offenheit da, wie vielleicht gar nie im Leben. Ich darf dir das sagen von deinem Papa. Du hast mir das kurz erzählt. Sein Papa war ja gegeistert von Bibelvers, gell? Aber am Schluss vom Leben. Gell? Ist wie ein umgekehrter Händchen gewesen, Werner. Und da ist das Typische. Das passiert immer und immer wieder, dass Menschen auch, die ganz ohne Gott leben, am Schluss, im letzten Moment, mir hat einmal einer gesagt, letzte Nacht habe ich alles auf den Ring gestellt. Wir kennen den Atheist. Die Krankenschwester hat gesagt, ja, letzte Nacht ist er wirklich fast gestorben. Fast nichts mehr gefällt. Ja, jetzt ist gut, bist du da. Und jetzt ja, habe ich gefragt, darf ich beten? Sagt er, darum bist ja du da. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich gebetet und während ich am Betten bin, fällt er mir ins Wort und sagt, und wem bete ich mir? Dann habe ich gedacht, okay, der war katholisch gewesen, mal als Bub. Dann tun wir das Vater und so beten. Dann habe ich das angefangen. Hätte er aber nicht mehr können. Hätte es nicht mehr hergebracht. Gell? Dann habe ich ihm vorbetet und wir miteinander so das Vater und so betet. Und 2 Wochen später ist er gestorben. Eine Tochter, die auch so atheistisch unterwegs war, hat gesagt, was haben Sie mit meinem Vater gemacht? Sie sagt, gar nichts habe ich gemacht. Gar nichts. Dann sagt sie, eben haben Sie nichts gemacht. Eben. Wieso macht denn der da? Ich sage, weiß ich nicht. Ich bin froh gewesen, habe ich ihn begleiten nach seinem Wunsch und ihm helfen. Und da hat viel gute Gespräche gegeben. Also, wir nehmen das an, wir helfen einander. Das Zweite ist Verzweiflung. Ja, genau. Ich bin froh, dass du schreibst, Christine, dem verzweifle ich nicht. Verzweiflung. Weißt du, wenn dann so aufkommt, wenn wir alles falsch gemacht haben im Leben, wenn man mit dem Kind falsch gemacht hat, wenn man mit seinem eigenen Leben, mit der Frau, mit dem Mann falsch gemacht hat, was für ein korrupter Mensch man ist, das ist oft auch wie ein dämonischer Angriff. Auch da ist nochmal denn als Gegenpol die Hoffnung. Eine Gewissheit im Herzen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass 1. Johannes 1,9 wahr ist. So wir aber unsere Schuld oder Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns alles. Das habe ich vielen Leuten immer wieder gelesen. Hast du das noch angeschrieben? 1. Johannes 1,19. Das sollte jeder von uns auswendig wissen. Weil irgendwann gehen wir und dann brauchen wir den Vers. Weil es gibt einen, der heisst, er ist der Vater der Lüge. Gell? Der Ankläger von den Brüdern und den Schwestern und sagt, weißt du, was ist das für ein Lumpentäscher? Weißt du, was ist das für ein Lumpenhund? Du bist doch der letzte Heuchler gewesen in der Gemeinde immer. Weißt du, hast du das gemacht und selbst gemacht und hast du als ob und, oder? Hä? Kennen wir? Der schon, kennt er. Auch da ist es ehrlich zu sein, ganz wichtig. Vertraute Menschen zu haben, mit denen man kann schwätzen kann. Wo man kann vergehen und loslassen, Buße tun. Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Sache. Denn der dritte Punkt ist Ungeduld. Ungeduld, Selbstmitleid, das ist etwas ganz Normales. Schmerzen und Leiden können ein Auslöser sein von dem. Die Ungeduld gegenüber steht die Liebe. 1. Korinther 13. Die Liebe. die Liebe von Gott, wo alles glaubt, wo alles hofft, wo nie aufgibt, die steht dem gegenüber. Ich habe dich trotzdem gern. Weißt du, wenn du so nicht mehr magst, nicht mehr weiter siehst und einfach hörst, ich habe dich trotzdem gern. Ich habe dich einfach gern. Das war einmal in meinem Leben ein riesen Trost, einmal in einer so furchtbaren Situation. Ich habe dich gern. Das hilft, wenn man dort nicht mehr weiter weiss. Denn das vierte, großes Problem auch oft ist der Stolz. Gerade bei uns Christen. Wir glauben, wir sind so Überflüger. Weil ich glaube, geht alles gut. Du musst nur richtig glauben, weißt, und dann kannst du einfach sterben und anliegen und bist tot. Ja, wenn du das recht machst, geht das. Im Fall, das ist überhaupt kein Problem. Sonst stimmt etwas nicht bei dir. Aber bei mir ist ja, wenn alles gut wäre, weißt, verstehst du? Ich. Ja, ich mache da mit links dann da, das Sterben einmal. Ja, weißt du, weißt gar nicht, wann ich alles Gutes tue in meinem Leben. Meine Güte, nochmal du. Ich bin auf Schiers predigen, glaubst du? In dieser Zeit, wo da alle krank waren und so, wo ich zu der Risikogruppe bin, ich bin doch, hä? Was glaubst du? Hä? Weißt du so? Ja, ein bisschen übertrieben jetzt, gell? Aber ich merke die welche Tendenz, dass da geht. Also selbstgerecht. Überflüger. Sieben Sieger, könnte man dem mal sagen. Mit dem kann man durchaus zu kämpfen haben. Doch hast ganz einfach hergeschrieben Demut. Und ich lese jetzt unseren Vers vor uns allen. Der tut uns allen gut. 1. Petrus 5, 6. Beugt euch also demütig unter Gottes starke Hand. Dann wird er euch groß machen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ich muss doch da vorne nicht einige grossen Sprüche rauslassen. Weil ich darf dankbar sein, dass ich überhaupt kein aufstehen kann. Gell? Und noch schnuff und mein Herz noch tut. Beugen soll ich mich unter die starke Hand Gottes. Gott akzeptieren und respektieren. Und nicht selber Gott spielen und sagen, wie es mit meinem Leben laufen soll. Und mir selber müssen Lorbeeren zuschaufeln, wenn ich da alles gut gemacht habe. Nächster Punkt ist die Habgier. Da ist immer noch mehr müssen haben. Immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich weiss nicht, versteht man das Wort im Bündnerland? Verworgen. Versticken. Versticken, ja, genau. Versticken heisst das. Wir können ja manchmal versticken, wenn wir noch alles wollen. Gell? Das ganze Haus haben wir gefüllt und dann haben wir noch ein paar Häuser gekauft, auch noch, weil wir keinen Platz mehr haben. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Habgier. Alles müssen los. Anreissen, dabei ist es so wichtig, dass man im Gegenteil lernt, loslassen. Alte Menschen haben ganz viel zum Loslassen. Die haben dann plötzlich Enkelkind und Urenkelkind und wird immer grösser. Es ist immer schwieriger auch zum Loslassen. Ja, manchmal denke ich, wir sind auch schon bald alte Leute, gell? Der ganze Estrich ist voller Wahr. Weil mir alles dort aufbeigeht, gell? Und dann irgendwann müssen wir sagen, jetzt hören wir wieder mal rum. Als ich den Bauernhof übernommen habe, vor vielen Jahren, habe ich fünf Ladewagen voller Klump aufgeladen, zum Vorführen. Das hat Wahrheit im Haus hinein, noch viel mehr als wir haben. Obwohl noch zwei alte Leute dort gelebt haben. Aber item. Wir haben viel zum Loslassen. Wir haben Vorbilder, wie wir loslassen können. Maria, Mutter von Jesus, die am Kreuz ihren Sohn loslässt. Jesus selber, der den Himmel loslassen hat. Märtyrer, wo um den Glaubenswillen gestorben ist, da musste ich ganz speziell an Stephanus denken. Stephanus, der gesteinigt wird, kennt ihr das aus der Apostelgeschichte, gell? Und er sagt dort, das heisst, er hat den Himmel offen gesehen und Jesus stehen. Normalerweise heisst das, Jesus auf dem Thron sitzt, aber der Stephanus hat Jesus gesehen, dass er steht. Wenn es dir ganz dreckig geht im Leben, dann steht Jesus auf und schaut. kümmert sich darum. Hey, da ist mir ein grosser Trost. Immer wieder die Geschichte vom Stephanus. Und jetzt gibt es ein paar Leute in Schulz. In Schiers, die gestorben sind aus unserer Gemeinde. Kennen da jemanden? Ha? Vorbilder, die uns vorausgegangen sind. Eigene Verwandte, die im Glauben vorausgegangen sind. Die den Weg vorausgegangen sind. Hey, das sind Stützen, auch die uns helfen. Und der Simeon, das war ein Mann, der zur Zeit von Jesus, wo Jesus kurz auf die Welt kam, ist der Simeon durch den Heiligen Geist geführt in den Tempel gegangen. Und hat dort Jesus gesehen und sagt, jetzt, Herr, kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Völker sollen es sehen. Ein Licht, das für die Heiden leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Der Simeon hat die Rettung gesehen und er geht so, und jetzt ist gut, jetzt kann ich sterben. Der Altmantel gefällt mir wirklich. Der war so gebrechlich, der hat nicht mehr können. Hanna ist im Tempel, die ist zur gleichen Zeit gelebt. Sie ist täglich im Tempel beten. Simeon hat nicht mehr können. Der hat noch einmal etwas geschafft im Tempel, vermutlich. Hat Jesus dort auf den Arm genommen und hat das unglaubliche Gebet gebetet. Jetzt darf ich in Frieden gehen. Schaut, wir dürfen darum beten, dass uns Gott eine gnädige Sterbstunde gibt, eine gnädige Stunde gibt, wo wir dort gehen, wo wir dürfen den Tag sehen, wer er wirklich ist. Wenn wir vielleicht auch nicht mehr viel merken und wissen, und weiss ich was alles, aber eins darf tief in unserem Herzen gewurzelt sein. Er ist unser Retter. Und das Loslassen von unserem Körper ist dann nicht nur der letzte Find, sondern auch ganz eine grosse Gnade. Ich muss nicht mehr ständig da in dem Mine bleiben, wo nicht mehr recht laufen kann. Ja, wo nicht mehr ganz funktioniert. Wenn man älter wird, merkt man das. Da merkt eben der, der da vorne predigt, auch. Darum ist Ablehnung vom Tod, als eine weitere Verführung im Gegensatz zur Akzeptanz, dass wir alle einmal sterben tun. Die Medizin gibt uns wie die Idee, den Tod abzulehnen, alles zu tun, damit wir das Leben haben. Ich komme nochmal auf den Hiob. Gott, der Hiob hat einmal gesagt, Gott hat gegeben und Gott hat genommen. Das ist eine schwierige Geschichte, sechs Säulen. Gesagt ist da geschwind, das sind ein paar Worte. Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Das sagt er, nachdem er seine erste Familie verloren hat. Er ist verzweifelt. Das Buch Hiob ist ein schwieriges Buch zum Lesen. Da geht es um Kapitel ums Geömer, oder? Mal ein bisschen ganz krass ausgedrückt. Der Mann ist verzweifelt. Der hat doch alles recht gemacht. Was soll es denn eigentlich, oder? Und so viel falsch hätte er auch gerne gemacht. Aber er hat gecheckt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und übrigens beim Hiob, das Finale ist doch immer wieder. Seine drei Freunde hat ja den Gott ziemlich auch zurechtgewiesen und gesagt, was fällt da eigentlich ein? Aber Hiob hat nur die Freunde gehabt. Du hast ja bloß die Freunde, die du hast. Und wenn es dir nicht passt, hast du keine anderen. Ich sage das. Ich will schauen, dass du zurückkommst mit denen, die du hast. Ja, man es einfach. Und dann hat Gott etwas ganz Spezielles gemacht, dort beim Hiob. Der Hiob hat sich doch verflöhnt mit den Freunden. Und Gott hat ihn unglaublich gesegnet. Der Segen ist dort, wo man vergeht und versöhnt lebt miteinander, auch mit unseren Freunden, mit unseren Familien, mit unseren Kindern. Nicht den Tod ablehnen, sondern das akzeptieren, wie Jesus gesagt hat dort im Garten Gethsemane, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gell? Da kommen wir dann da mit dem Stolz. Weißt du mehr, wo alles? Hä? Da ist dann die Frage, wer Gott ist. Und welcher Wille dass das geschehen soll. Es ist von Gott gesetzt, ein Mensch, dass er einmal stirbt und danach kommt das Gericht. Das ist einfach so. Da kommt keiner davon weg. Und ich bin nicht darum Pastor geworden, weil ich nicht sterben will. Oder irgendwie, versteht ihr das? Auch ich werde einmal von dieser Welt gehen, wie jeder andere Mensch auch. Es ist ein Ja zum Leben, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Zu dem Leben, wo Jesus mir gegeben hat. Und der letzte Punkt noch. Keine Abhängigkeit oder Kunst von der Abhängigkeit. Das ist jetzt noch ein bisschen schwierig. Ja. Keine Abhängigkeit, Abhängigkeit zulassen. Probier es, ob du es herbringst mit dem Schreiben. Ich habe mal gefragt, ist jemand Kind, Hebamme von euch da? So? Mal gewesen vielleicht oder so? Niemand? Okay. Egal. Aber einige von euch haben Kindli geboren schon, gell? Genau. Wie lange lebt euch der Kindli, wenn es auf die Welt kommt, wenn man gerne nichts macht? Ein Tag. Zwei Tage vielleicht, gell? Das tun sie mit dem Aussetzen und so. Aber lange leben die nicht. Die sind völlig hilflos. Weißt du, dass du auf die Welt gekommen bist? Magst du dich erinnern daran? Sicher nicht an den Moment natürlich, aber das hat man dir erzählt, man hat dir Bildchen gezeigt, gell? Du bist wohl auf die Welt gekommen, völlig hilflos im Fall. Völlig hilflos. Du hättest weder selber essen, noch schwätzen, noch laufen. Schralo, du bist das Einzige, was sicher gegangen ist, hoffentlich. Du bist noch gesund für die Lunge, sagt man. Aber das ist gerade mehr als. Und schaut, und so schließt sich der Kreis irgendwann an. Vermutlich geht ein Großteil von uns genauso hilflos wieder von dieser Welt. Man muss pflegen, man muss alles machen. Sagst du, ja, dann muss ich doch nicht mehr wickeln. Und das ist doch, das will ich nicht. Das zu akzeptieren, ist nicht so einfach. Ich versuche jetzt hier eine andere Seite noch zu zeigen. Es ist für mich ganz persönlich etwas Spezielles gewesen, wo meine erste Frau am Sterben war. Sie war Pflegerin. Sie hat ihren Lebtag hat sie alte Menschen gepflegt, gewaschen und gemacht und alles, oder? Und dann ist sie immer schwächer geworden und immer weniger können. Und dann hat sie mir so mit der Zeit gezeigt und mir erklärt, wie ich sie waschen muss. Ja, dann habe ich sie halt gewaschen. Das war etwas, was ich sehr gerne gemacht habe, was mir auch sehr viel gegeben hat und mir auch geholfen hat, auch zum Loslassen. Hast du jemandem einen Liebesdienst tun von ganz besonderer Art? Nicht. Kleine Kindli auf dem Arm, ist das nicht etwas Schönes? Ja, Mann, ich habe gerade letztes Mädchen gesegnet, da ein Stück oben, gell? Ist das da hinten? Da? Das Kloster, ja, da hinten, das Kloster hinten, genau. So ein Schatz, so ein Goldschatz, hat mich angestrahlt. Weißt du, wie wenn ich der Papa wäre? Und, ja, schön, oder? Ja, hey, da ist dort dann genau gleich. Da kommt so viel an Dankbarkeit zurück. Und dann ist einmal so eine gut diplomierte Krankenschwester gekommen. Und hat gesagt, ja, ich komme jetzt ihre Frau waschen. Und dann hat sie lernt das so. Sie könnten ja mir gerade helfen. Und ich dachte, okay, das ist gut, mache ich, ich helfe ihnen. Dann habe ich nach zwei Minuten gesagt, sie Schwester, Entschuldigung, wissen Sie was, wir könnten eigentlich umkehren. Sie können mir helfen, meine Frau waschen. Das geht ein bisschen ringer, ich weiß, wie das geht. Ja, ich habe doch genau gewusst, wie wir das machen. Wie sie das braucht und wie sie das will. Und die hat im Fall da absolut, halt auch ein Christ gewesen, wirklich, eine feine Frau, Brigitte. Ich dachte, ja, dann helfe ich. Wir haben dann noch ein Dutzend gemacht, helfe ich ihnen dann. Und dann haben wir das miteinander gemacht. Hilflos. Aber ich würde jetzt diese Seite zeigen, von dem, der eben hilft. Das ist vielleicht gar nicht so negativ, wenn man sich da mal helfen lässt. Das ist für die anderen vielleicht ganz ein besonders wichtiger Moment, auch können Abschied zu nehmen. Akzeptieren wir, dass wir abhängig sind. Und lassen da dann ganz bewusst zu, auch als eine Hilfe für die, die wir zurücklassen. Okay? hoffe, wir haben es verstanden. Sonst hören wir mich alles fragen. Es ist mir bewusst, es ist ein schwieriges Thema. Wir haben auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Und da könnte man über jeden einzelnen Punkt eine ganze Predigt machen. Ich schaue schnell, ob ich wirklich alles gesagt habe. Jesus hat ja dort am Kreuz noch gesagt, am Schluss, in deine Hände lege ich meinen Geist. Die haben auch immer gedacht, mei, das ist eine gute Aussage, die Jesus dort trifft. Ich habe dann im Zusammenhang eben mit dem Sterben von meiner eigenen Frau festgestellt, dass da ein Psalmwort ist. Das hören gut zu, alle Eltern. Und das haben Mütter in Israel mit ihren Kindern jeden Abend gebetet. In deine Hände empfehle ich meinen Geist. Und Jesus ist mit einem Kindergebet auf den Lippen gestorben. Es ist ein Psalm, aber er hat als Kind da gelernt. Maria hat das ganz sicher nicht anders gemacht als alle anderen Israeliten. Kindergebet. Egal, wie wichtig das ist, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Wenn ich einmal 50, 60 Mal Abschied genommen von meiner Frau im Spital und heim bin, ich nicht mehr gewusst habe, wie es weitergeht, habe ich mir mal noch gesagt, Gute Nacht, Heiland. Ich kann nicht mehr. Schlaf gut. Ich habe niemanden, der mir das sagen konnte im Bett. Verstehst du? Ich habe doch gewusst, dass ich noch muss Gute Nacht sagen im Heiland. Versteht ihr? Das habe ich ihm nicht sagen. Aber es hat mir gut getan, ihm das zu sagen. Und es hat ihn absolut nicht gestört. Ganz sicher nicht. Einfach können loslassen auch. Das ist auch wichtig, dass man Menschen loslassen, dass sie auch dürfen gehen. Dass man ihnen auch das sagt. Du warst ein guter Papa, eine gute Mama. Ich freue mich, dass du jetzt dürfst heimgehen. Reden wir darüber. Tun wir nicht weh, wenn das nicht existieren würde. Gut. Ich habe ein bisschen lang gemacht, Entschuldigung. Ich möchte euch noch bitten, dass wir aufstehen zum Segen. Ich lese, wie angekündigt, aus dem Hebräer 12, 2 Vers als Segen, als Wort für uns auf den Weg. Dabei, richtig sterben, wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er hat uns zum Glauben geführt und wird ihn auch vollenden. Er hat das Kreuz ausgehalten und der Schande keine Beachtung geschenkt. Denn auf ihn wartete die große Freude, an der rechten Seite von Gottes Thron zu sitzen. Denkt doch nur daran, wie geduldig er die Anfeindungen von schuldbeladenen Menschen ertragen hat. Dann werdet ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Heiland, ich danke, dass wir an dich denken dürfen. In unserem Leben und unserem Sterben, wie du gelebt und wie du gestorben bist und viele Menschen vor uns. Und ich danke, dass du uns Freude schenkst, immer wieder, für jeden Tag, dass wir heute unterwegs sein dürfen in unsere ewige Heimat. Amen.